Samuels Gebet. Es gab eine Pause, nicht wo die Wolken ihren Weg langsam durch den Himmel bewegten, auch nicht von Wind, welcher leise sprechen wollte wie ein Kind, nicht sicher, ob das für sich eine Entdeckung gemacht hat. Nein, eine Pause in mir selbst, eine Stille, ein langer Moment ausgedehnt in der Zeit, auch im Raum, welcher Raum in mir selbst schuf. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Amen. Das Wort Krise hören wir links und rechts heute. Das ist immer aufgebauscht von den Zeitungen. Die müssen immer große Verkaufszahlen haben. Hier in Deutschland, eine der reichsten Land der Welt, sind wir jetzt in einer Krise. Man merkt das sehr deutlich an dem Niveau von was hier gegessen wird, von wie viel Ferien gemacht wird, dass es nicht so aufwärts geht, wie wir in der Vergangenheit erwartet. Plötzlich sind wir in einer Krise. Absolut Unsinn. Deutschland ist reich, in sehr guter Ordnung, und diese Krise wird herbeigeredet. Fast jeder Land in Westeuropa hat genauso viel arbeitslos wie die Deutschen. Die Deutschen sind nicht gewohnt, und sie werden sich mit der Zeit sich an manche Dinge gewöhnen. Aber trotzdem, das ist überhaupt keine Krise. Es gibt Menschen, die Krise herbeireden. Die Lage war nie so ernst. Das haben Sie von einem berühmten Politiker ständig gehört. Die Lage war nie so ernst. Das bedeutet, von einer Krise zur anderen, als ob das Leben nur eine Krise war. Ich habe einen Freund gehabt, der von Krisen gelebt hat. Er war sehr gut in die Schule, und immer vor in Highschool, vor wir eine Arbeit gehabt hat, habe ich gefragt, Alan, wie geht's? Er sagt, David, dieses Mal schaffe ich nicht. Ich verstehe das alles nicht. Und er hat immer eins oder zwei gekriegt. Es gibt solche Typen, und wir kennen denen. Aber es gibt wirkliche Krisen. Es gibt Krisen in unser Leben. Alle möglichen Arten von Krisen. Krisen von einer Phase unseres Lebens zu einer anderen. Von Schulzeit zu Arbeit. Von Arbeit zu Ehe. Von Ehe und dann in die Ruhestand. Es gibt alle mögliche Krisen. In die Ehe gibt Krisen, in die Arbeit gibt Krisen, in Lebensphase gibt Krisen. Es gibt auch Völker, die Krisen erlebt. Deutschland hat Krise erlebt, nicht in die Zeit, als es nie so ernst war, sondern in einer Zeit vorher, mehrmals in unser Jahrhundert. Wir haben jetzt mit unser erster Text mit einer allumfassenden Krise zu tun. Nicht eine, der herbeigeredet wird, sondern eine echte und ernste. Die Lage vor der Berufung Samuels war eine Totalkrise. Was meine ich total? Der Saal in der Bibel 4 bedeutet immer von alle Himmelsrichtungen. So zum Beispiel als Jesus gekreuzigt, nur als ein Beispiel, ein zentraler, als Jesus gekreuzigt war, vier Heidenknechte werfen den Los um sein Gewand nach Johannes. Das ist eine tiefe Zeichenhandlung, dass diese Gewand, das Kleid der Erwählung, ein Thema, die zurück zu Josefs Kleid geht, diese Kleid der Erwählung wird auch an die Heiden in alle vier Himmelsrichtungen gehen. Was für eine Krise hat man zu der Zeit vor der Berufung von Samuel? Eine vierfachen. Das erste ist die Krise unter die Richterzeit. Keine Richter mehr. Die zweite ist die Krise über die Themen, die ein sehr zentrales Thema durch das ganze Alte Testament und Neue Testament. Soll Israel ein König haben oder nicht? Die dritte Krise war die Krise in dem Priesteramt. Und die vierte Krise, und das ist typisch biblisch. Spitzen Sie die Ohren sehr gut zu. Typisch biblisch ist, dass man mit die breite Wellen des Probleme, die Welt, Israel und so weiter, und dann plötzlich auf das persönlichste Niveau kommt. Denn der Gott, mit wem wir zu tun haben, ist ein Gott namens Yahweh, und das bedeutet der seiende, wirkende Gott. Der Gott, der Geschichte gestaltet, und sein Weg in der Bibel sind große heilsgeschichtliche Linien. Wir werden viel damit zu tun haben. Aber dieser Gott ist auch einer, der jeder Mensch persönlich im Auge hat. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist alttestamentlich. Was im Alten Testament steht, steht sehr dick geschrieben auch im Neuen Testament. Das bedeutet ein Gott, der groß sieht, aber sehr persönlich sieht, jede von uns. Ich habe einmal in ein Gebet geschrieben, ich habe draußen geschaut über eine Felder von Blumen und ich sah, wie die Wind diese Blumen bewegt. Die waren alle die gleiche Gattung. Und ich habe gefragt, ich kann keine dieser einzelnen Blumen in Augen behalten. Ich sehe nur die Masse. Aber du, Herr, du siehst die Masse, du verstehst den Wind, Zeichen der Heilige Geist, aber jede einzelne Blume, das hast du geschaffen. Jede ist anders und so stets persönlich zu jeder. Und diese persönliche Krise zu dieser Zeit hat mit einer sehr interessanten Frau zu tun, mit Hannah. Jetzt wollen wir diese vierfache Krise ein bisschen in die Tiefe gehen. Die Krise zu der Richterzeit. Immer wieder kommen Feinde gegen Gottes Volk. Wer schickt die Feinde? Gott selbst. Das ist ein sehr deutlicher Beweis, dass er keine Götze, sondern Gott ist. Denn die Götzen sind immer da, sein Volk zu verherrlichen. Auch hier in Deutschland, die sogenannte deutsche Christengott, der Gott der Macht und Gewalt. Das ist eine Götze, das hat nicht mit Jesus Christus zu tun. Der Gott des Alten Testament, Jesus Christus, das ist der gleiche Trinitätslehrer, er ist nicht ein Gott, sein Volk zu verherrlichen, sondern sein Volk zu gewinnen für sich. Und das bedeutet öfters, Feinde hervorzurufen, dass dieses Volk richtet, in seinem Sinne, dass dieses Volk zurück zu ihrem Gott kehrt. Das geht durch die ganze Richtergeschehen, es geht durch unsere ganze Bibel. Israel wird satt, selbstzufrieden, lebte in Wohlstand und Gott schickt einen Feind gegen Israel. Es ist immer ein anderer. Ein Feind gegen Israel, dieses Volk zu süchtigen, dass sie sich besinnen soll auf was wichtig. Genau wie in Deutschland heute. Wir brauchen genau das Gleiche. Und Gott schickt eine Feinde und Israel schreit dann in der Not, als die Feinde die Herrschaft über Israel gewinnt. Und dann Gott schickt einen Retter, einen Richter. Er könnte sogar eine Richterin, Deborah. Sie kennen die Liste. Sie haben über Gideon jetzt gehört, über Jephthah, über Simson und so weiter. Und was passiert? Dieser Richter vernichtet die Feinde, schafft Sicherheit für Israel, Gerechtigkeit für Israel. Und was passiert? Israel geht's gut. Und weil es gut geht, sie gehen weg von ihrem Gott. So war das in die deutsche Geschichte. Unser Jahrhundert hat sich wiederholt. Es läuft durch die ganze alte Neuen Testament und durch unsere eigene Kirchengeschichte. Wie war das unter Hitler? Man hat ein schreckliche Götze mit Heil Hitler. Das ist Götzenanbetung, Kaiserkult. Gott hat Feinde geschickt. Feuer kommt vom Himmel, wie Bischof Wurm deutlich gesagt hat, wegen was wir an Gottes Augapfel getan haben. Und Deutschland wird zum Asche gemacht, weil Deutschland sich alles auf Betonung auf Macht. Und deswegen wird Deutschland machtlos gemacht. Und dann werden die Kirche voll. Bußtuende Menschen. Genau das. Gott will dieses Volk zurückgewinnen, das Volk der Reformation. Und wie geht es dann danach? Dann kommen die Wohlstand und dann der Tanz um der goldene Kalb und jetzt Baal und Sex und die Glaube an Lust. Und die Zeit wird kommen, wenn Gott nochmal ein Gericht schickt hier über diesem Volk, dass diesen Volk sich nochmal zu ihrem Herrn bekennt, zu Jesus Christus. Auch die Israeliten gingen zu der Zeit von dort auseinander, jeder zu seinem Stamm und zu seinem Geschlecht und zogen von dort weg, jeder zu seinem Erbteil. Zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihn recht dünkte. Genau das ist unsere Zeit in Deutschland. Jeder tat, was ihn recht dünkte. Und wenn ein Politiker sagt, hier muss geopfert oder da muss was gemacht, dann alle schreien, jeder hat, ist nur da für sich. Nicht mehr denkt an das Volk, denn das Denken an das Volk und die Zusammenarbeit hat Hitler ausgenutzt werden, so dass das ein böses Wort. Nur jeder denkt an sich. Er hat was sehr Positives in das Volk negativ gemacht und jeder ist nur für sich. Ein Egoismus ohne Individualismus, das ist die Lage unserer Zeit und das war genau die Lage dieser Krise zur Samuelzeit. Die Bibel ist so aktuell, so gegenwärtig wie möglich. Das ist die Ende der letzten Sätze des Richterbuchs. Zweite Krise. Israel ruft ständig, dass sie wollten ein König sein. Was bedeutet ein König sein? Es steht immer in diesem Zusammenhang, wir wollen wie die anderen Völker haben. Die anderen Völker haben einen König, der denen zu Felde zieht gegen die Feinde. Wir wollen wie der Welt sein. Und was ist Gottes Antwort? Und das läuft durch das ganze Alte Testament. Ich bin euer König. Ich kämpfe für euch. Ich bin eure Gerechtigkeit. Ihr sollt nicht wie die Heiden sein. Aber Israel wollte das nicht haben. Es gibt in das Richterbuch, das ist die Vorausgeschehen vor Samuels, diese sogenannte Fabel der Bäume. Einer soll zu König gemacht werden. Und man fragt die verschiedenen Bäume, die saftige Bäume, Ölbäume, die große Bäume, und jeder lehnt es ab. Und wen wählt man dann als der König über Israel? Der Dornstrauch. Die niedrigste der Niedrige. Und das ist eine Linie, liebe Brüder und Schwestern. Moses sah Gott in ein brennender Dornbusch. Jesu trug ein Dornkrone. Das ist der Mittelglied in dieser Entwicklung. Der niedrigste der Niedrige, Jesus den gekreuzigt, der innere Jesus von Nazareth, König der Juden, der wird der wahre König Israel. Aber das Interessante hier ist, Israel schreit nach einem König. Israel will wie die Völker sein. Samuel warnt, das werden wir durch diese ganze Geschichte sehen. Und was tut Gott? Gott gibt nach. Er schickte einen König zu Israel. Samuel musste ihn einsalben. Gott hat diese auserwählt. Und was für einen König? Ein König, der Israel spiegelt. Seine Wünsche und seine geistliche Lage. Äußerlich stark, innerlich schwach und ungehorsam, Saul. Merkwürdigerweise, meine sehr fromme Großmutter, eine der frommsten, den ich kenne, im tiefsten Sinn, Jüdin, hat der älteste Sohn Saul genannt. Ich habe das nie verstanden. Und meine nicht so fromme Eltern haben mich David genannt. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ja, und aus dieser Saul, diese Irrwege, die Wege, die Israel gehen wird, Gott bringt das in seine Bahn. Das ist das Interessante. Denn der gleiche Samuel salbt einen anderen König ein. Und der heißt David. Und der ist die wichtigste und zentrale König in die Geschichte Israel. Aber dieser David macht zwei zentrale Fehler. Tiefe Schuld. Ehebruch und Mord. Bathsheba und Uriah umbringen. Und in die Chronikendarstellung von David ist David dargestellt als ein idealisierter König ohne Ehebruch und Mord. Und dann gibt Jesus von Nazareth, der Sohn Davids, der definiert das Gesetz in Bezug zu zwei Gebote, Ehebruch und Mord, David, nicht wahr? Aber er hasst nicht und er begehrt nicht. Er ist die Endstation, die Vollendung der Telos, diese ganze Linie von ein falscher König Saul, der Israel spiegelt, zu der richtige Großkönig David, zu der David idealisiert, ohne Ehebruch und Mord, zu Jesus von Nazareth, König der Juden. Das ist eine Linie und das ist die Krise in dieser Zeit, die Übergang von der Richterzeit zu der Königszeit, zu Israels große Wollen, wie die Heiden zu sein. Und das ist ein Problem in gegenwärtig Israel. Denn Zionismus sagt, wir wollen nicht anders als die anderen Völker. Wir wollen, dass Horen und Dieben im Lande gibt. Wir sind nicht anders. Und das ist gegen Gottes Wille, denn Israel ist anders, denn die ist Gottes auserwählte Volk. Und wir? Heil Hitler. Das ist unser Heil, unser König. Dieses Problem ist so aktuell wie möglich und das wird in die antichristliche Zeit sehr deutliche Gestalt annehmen. Wo glauben wir? Wo hängt unser Herz? Hängt die an unser Volk? Sind wir zuerst Schwaben oder Baden? Ich habe gelernt, Badenser sagt man nicht, sondern Badener. Oder Schwaben? Oder Hesse? Oder Deutsche, Oder sind wir Christen? Unsere Identität ist zutiefst in Frage gestellt, was im Dritten Reich passiert. Denn wenige haben sich zuerst als Christen definiert, die allerwenigsten. Und fast alle als Deutsche. Und das war eine Versagen in ganz biblischer Sinne wie Israel. Wir wollen ein König, wir wollen wie die Welt, wir wollen wie die Heiden. Und wir werden dann zu Heiden werden. Das ist der zweite Thema. Das dritte, die Priesteramt. Hier geht es um das Heiligtum Silo, eine zentrale Heiligtum, denn die Lade ist jetzt da. Das ist vor dem Tempel gebaut wird. Und da ist der zentrale Priester Eli. Eli ist wie Saul ein zwiespältige Gestalt. Zwiespältig, die ganze Geschichte, ich werde ein Buch über Saul schreiben, der fasziniert mich in seinem Zwiespalt. Bei Eli ist genau das Gleiche. Eli lässt seine Kinder an Gottes Stelle setzen. Jawohl, an Gottes Stelle setzen, das Fettige für sich zu nehmen. Denn das Fettige in die damalige Zeit, wie nach dem Krieg, ist das Beste, weil es sättigt. Und man hat wenig Fleisch zu essen. Und dieser Fettige gehört Gott. Und Eli tut nichts dagegen. Und Gott warnt ihn. Und diese Söhne wird ins Gericht kommen und Eli mit ihnen. Aber Eli weist über Gottes Herrschaft, zwiespaltig. Das sehen wir sehr deutlich in unserem Text für heute. Er weiß sehr genau, wenn Gott redet und wenn er nicht redet. Er weiß, um was es geht. Aber er geht nicht den Weg, dass es gehen soll. Sehr ähnlich wie Saul. Sauls Schuld ist, dass er denkt an das Volk und an sich selbst, bevor er an Gott denkt. Und er gibt Gott nicht die Ehre. Er opfert selbst an Gottes Stelle, wie Elis Söhne. Aber ein gespaltete Gestalt ist dieser Saul. Er hat sehr viel positiv in sich. Wie Eli auch. Aber letzten Endes geht er nicht der Wege des Gehorsam. Alles geht um diese Themen bei Samuel. Und alles geht bei diese Themen bei uns. Gehorsam. Das ist, was Gott will. Und dann die vierte Krise. Sehr persönlich, aber ungeheuer wichtig, denn diese persönliche Krise ist mindestens so zentral wie alle diese große Krise. Diese Hanna ist unfruchtbar. Und ihr Mann liebt sie sehr, er hat zwei Frauen. Und die andere hat Kinder. Mehret euch gilt als die wichtigste, erste und grundlegende Gebot von den 613 Gebote, Leben als das Zentrale. Sie hat keine Kinder. Und sie will geliebt von ihrem Mann sein. Unfruchtbar, eine gesamtbiblische Thema. Sarah, zu alt, ein Kind zu kriegen. Hanna, unfruchtbar. Rachel, auch vor sich, unfruchtbar. Elisabeth, zu alt, ein Kind zu kriegen. Gott steht über die biologischen Gesetze. Jesus von Nazareth, dessen Vater der Heilige Geist selbst ist. Maria hat keinen Mann erkannt. Das ist ein gesamtbiblisches Thema, die führt dahin. Und auch die Loblied, Hanna, als sie hörte, als sie ging im Heiligtum und weinte, und der Eli glaubt, sie ist betrunken. Und sagt, raus mit dir, eine betrunkene Frau darf nicht im Heiligtum. Und sie sagt, ich bin nicht betrunken, ich will einen Sohn haben. Und plötzlich kommt der Heilige Geist über Eli, auch wenn er verworfen ist. Und er verspricht sie einen Sohn. Und dieser Sohn wird dann von Gott erbetet, Samuel, das ist die Bedeutung, sein Name, und wird dem Herrn geweiht. Und was so zentral ist in diesem Geschehen ist, dass dieser Loblied, Hanna, ist die grundlegende historische Vordeutung des Magnificat Maria. Darüber habe ich in einem Buch geschrieben, die Lobgesänge, die israelitischen Frauen, Miriam, Deborah und vor allem Hanna, als die Wegweisung zu das Magnificat Maria und die Wegweisung zu Jesus Christus. Wer das liest, das ist sehr am Anfang, 1. Samuel 2, und das vergleicht mit das Magnificat, wird ungeheuer viel gemeinsam sehen. Was für Buch hat Maria in Hand, als die Engel zu ihr gekommen, wie das immer gemalt wird? Sie hat der Loblied Hanna in Hand. Das ist sehr deutlich zu sehen von ihr eigenen Loblied. So, hier haben wir Israel hoffnungslos, nicht wie Deutschland heute mit 11% arbeitslos, als ob das hoffnungslos ist, Unsinn. Sondern ein Land gegen sich selbst. Jeder tut nur, was er will. Na, das dieses Problem ist in Deutschland ein bisschen jetzt, dieser Egoismus. Jeder Stamm ist für sich, wo Gott will, dass das Volk eine Einheit ist. Und er hat einen sehr schweren Brocken gewählt. Denn mein Volk ist ein Volk von Individualisten, echte Individualisten, nicht nur Egoisten, sondern Individualisten. Churchill hat gesagt, 30 Juden, 31 Parteien. Bubis wurde gefragt, der Leiter, ein kluger Mann, der Leiter der Juden in Deutschland, der hat 14 Rabbine gefragt, einen Text richtig zu verstehen. Und er hat 16 Antworten gekriegt. Das sind wir Juden. Wir sind schwere Brocken. Deswegen schickt Gott immer wieder Feinde gegen Israel, dass wir zusammenraufen müssen. Sonst werden wir uns selbst zerstören. Das ist es. Ich erlebe das mit meinen zwei älteren Schwestern, die lang über mich geherrscht haben. Ja, die sind beide klug, die haben beide bei Harvard studiert und ich bin so die kleine Puppen, ja. Und ich bin immer noch so die kleine Puppen für denen. Ich komme nach Hause zu meiner ältesten Schwester, sie ist fast 7 Jahre älter als ich. Und wir kommen in Gespräch und sie haut auf den Tisch und sagt, David, du bist dumm. Ja, und greift mich an. Und dann ihr Mann ging los gegen sie, die lieben sich, weil sie streiten immer miteinander. Wenn sie nicht streiten, werden sie keine gute Ehe haben. Es ist nur, wenn sie streiten, dass sie glücklich sind. Denn sie streiten miteinander und ich gehe und schaue die Goldfische an. Ja, so ist mein Volk, ja. Israel in der Not, Israel in eine allumfassende Kriege. Und zu der Zeit, dieser Zeit der Krise, Gott antwortet immer auf unsere Krisen. Aber wie und wann er will, nicht wie und wann wir wollen. Nicht, psst, du kommst und machst, was ich will. Heile mich, tu mir Wunder. Nein, so geht es nicht. Ich habe sehr viel Wunder erlebt. Aber ich bin kein wundersüchtiger und Wundergläubiger. Und ich merke fast immer nachher Gottes Führung. In die Krise selbst merken wir unsere Probleme. Nachher, in dieser Rückblick, ist das nicht wahr? Wir haben viel erfahrene Christen. Es ist nachher, dass wir sehen Gottes Führung. Ich gebe Sie ein Beispiel von meinem Leben. Als ich studiert habe an der Universität Michigan, welche mit Tübingen befreundet ist, ich ging jeden Abend spazieren. Ich bin auch Lyriker und ich war sehr mit meinen eigenen Gedanken beschäftigt. Und ich kam jeden Abend zu einer beleuchteten Kirche. Und ich habe nur meinen Kopf geschüttelt. Ich habe nicht aufgepasst, wo ich hingehe. Ich war mit meinen Gedanken beschäftigt. Das nächste Jahr habe ich in New York studiert und ich habe die Bedürfnis zu beten. Ich suchte eine Synagoge, es gibt genug in New York. Ging ich in die Synagoge hinein und betete. Der Mesner kommt zu mir und sagt, sind Sie Mitglied? Diese Synagoge. Ich habe gesagt, nein, ich bin nicht Mitglied. Er hat gesagt, leider, Sie dürfen nicht hier bleiben. Bitte sagen Sie nicht gegen die Juden und diese Synagoge. Ich habe das bei der Oberkirchenrat genau das Gleiche erlebt. Bei meiner zweiten Prüfung habe ich die Bedürfnis zu beten. Da war eine Kirche gegenüber, da steht, klopft an und so wird euch aufgemacht. So, ich klopfe sehr laut an und niemand hat aufgemacht. Nein, es war ein anderes Zeichen. David, du gehörst die Kirche. Ich habe dich nicht zu die Synagoge gerufen, sondern zu die Kirche. Damals habe ich nicht verstanden. Nur in Rückblick, als ich Christ geworden bin, habe ich diese Zeichen verstanden. Machen Sie ein bisschen sensibler zu Gottes Wege mit Ihnen. Lernen Sie, auf diese Zeichen zu achten. Denn Gott ist sehr aktiv in unser Leben. Und öfters merken wir das überhaupt nicht. Und wenn wir merken, dann im Rückblick. Und zu der Zeit, richtig, ja? Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel von Herrn diente unter Eli. Knabe. Wir reden mit Recht, wir müssen uns für Christus entscheiden. Und wir reden auch mit Recht, Glaube kommt allein aus Gnade und kommt von ihm. Beide Aussagen sind richtig. Es gibt Menschen, die von vorne heran fromm sind. Das glauben wenige unter uns. Ich kenne solche. Und es gibt solche Menschen. Samuel ist einer von denen. Er ist von Kindheit an eine fromme Person. Sein kindlicher Glaube geht in ein viel tieferer Glaube. Aber er ist einfach von vornherein fromm. Und sein Name zeigt das. Von Herrn erbetet. Er gehört dem Herrn. Er ist zurück zum Herrn gebracht. Das hat seine Mutter versprochen. Wenn ich ein Kind habe, der ist den Herrn geweiht sein. Diese Linie geht über David, der als Jüngster mit 7 ältere Brüder, noch viel schlimmer als 2 ältere Schwestern, ja, 7 ältere Brüder, er ist auf die Felder als kleiner Knabe und sehr fromm. Und er reicht sein Telos in Jesus Christus, der von Anbeginn zu Anbeginn des Nicht-Geschaffen-Werden.
und seine Frömmigkeit ist vollkommen und war immer da. Noch eines über dieses Samuel. Wissen Sie, mit wem Samuel zu vergleichen ist? Mit Johannes der Täufer. Samuel ist eine einmalige Gestalt im Alten Testament. Er ist Richter, der Richterkrise wird überwunden in ihm. Er ist Priester, der Priesterkrise wird in ihm überwunden und dazu ist er Prophet. Johannes der Täufer ist eine einmalige Gestalt, denn die Prophetie war längst geschlossen, als Johannes aufsteht. Und Johannes steht als Prophet auf in die Urgestalt der Prophetie. Das bedeutet nicht ein prophetisches Buch, sondern ein Prophet wie Achille von Silo oder Nathan zu Davids Zeit. Ein Prophet innerhalb eines rahmendes Geschehens, aber nicht ein Prophetenbuch. Wie Samuel. Salbt der zentrale König Israel ein, das ist David und vorher der erste König Israel. So wird Johannes der Täufer, der endgültige König, innere Jesus von Nazareth, König der Juden, taufen. Das ist viel gemeinsam zwischen diesen beiden. Vorläufer, zentrale Vorläufer. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrnwort selten und gab es kaum noch Offenbarung. Warum ist Gottes Wort selten? Weil Elis Söhne setzen sich an Gottes Stelle, sie nehmen das fettige Teil bei dem Opfer, die Gott gehört, das ist Blasphemie im höchsten Grad, Gotteslästerung. Und Eli ist gewarnt, und das steht sehr deutlich, die Ankündigung des Gerichts über das Haus Eli in die Kapitel vor uns, und er tut nichts. Wissen Sie, es gibt viel gutwillige Menschen, die meinen es wohl und tun nicht, wenn sie was tun müssen. Wir haben viel solche Pfarrer, die wollen nur, alles wird kein Streit in die Gemeinde, alles wird und mit allen Kreisen in die Gemeinde zurechtkommen und deswegen predigen sie Gottes Wort nicht klar und deutlich, wie ein Schwert. Und das ist der Weg Eli und das ist nicht der Weg Gottes. Gottes will Gehorsam und Gottes will Dienst in seinem Sinne. Hesekiel, wenn du den Gottlosen nicht sagst, was ich von dir haben will, kommst du selbst ins Gericht mit den Gottlosen. Das ist eine Warnung an jeden. Und wir glauben an allgemeine Priestertum, das ist nicht nur an den Pfarrer. Menschen, die gut sind, gut willen, die meinen es gut, aber sie dienen den Menschen und dienen nicht Gott. Genau wie Saul. Genau das war Sauls Problem. Er wartete 7 Tage auf Samuel, dass Samuel opfert, vor er im Krieg geht. Und die Männer von ihm fingen an wegzugehen. Und das Logische, etwas muss geschehen, sonst wird der Feind uns überrennen. Und weil er nicht glaubt an Gottes Macht, macht er selbst das Opfer an Gottes Stelle. Und Samuel kommt und er sieht, er ist verworfen. Weil er glaubte an sich und an die Mitmenschlichkeit. Und er glaubte nicht an der Gott und seine Wirkung. Und wie viele Predigen von uns gehen nur um die 2. Tafel Mose, über Mitmenschlichkeit, über ethische und moralische Benehmung, aber nicht um Gott. Was ist der Weg zu Menschlichkeit, zu Mitmenschlichkeit? Nur über Gott. Denn es gibt wenige Menschen, die wir von Natur aus lieben. Jesus, Angebot der Liebe gilt alle Menschen. Und je tiefer wir uns 1. Tafel in Bezug zu ihnen, Gebet und Gottes Wort uns vertiefen, je mehr Kraft wir bekommen, seine Liebe zu den Nächsten zu bringen. Augustin definiert Nächstenliebe als Mission. Die Liebe zum Gekreuzigten, sein Liebe weiterzugeben. Aber heute, es wird Gang und Gäbe unter viele, die predigen nur das Menschliche, nur das gute Werke, aber nicht mehr Gott. Und das ist verwerflich und das ist sehr deutlich hier. Und das ist sehr deutlich bei Saul. Und das ist ein ungeheuer gegenwärtiges Problem in alle Kirchen. Keine Spannung. Alles richtig machen im menschlichen Bereich. Und das ist der Weg der Verderben. Gott geht nicht so um mit uns. Und Gottes Wort war selten. Das bedeutet, alles geschieht nur von Menschen aus und nicht mehr von Gott aus. Wo spricht Gottes Wort zu uns? Wir müssen diese Sache vergegenwärtigen. Nur Verrückte hören Gottes Stimme direkt. Hier, durch Gottes Wort, der Bibel, das ist, wo der Heilige Geist ist. Durch die Bibel. Da redet er sehr direkt zu uns. Und wehe uns, wenn wir das hören und nicht hören wollen. Und schließen uns, was seine Botschaft ist und seine Wege mit uns. Hier ist, wo Gott redet. Hier ist Heiliger Geist, nirgendwo anders. Nicht in meine Gefühle, nicht in Visionen und alles. Das kann alles von alle möglichen Quellen kommen. Gottes Heiliger Geist, wie alle die Reformatoren das richtig verstanden, kommt hier. Hier redet das Wort, das Fleisch geworden ist. Aber selten zu uns, denn wer predigt das Wort klar und scharf, dass der Mensch gerichtet durch das Wort, dass er nicht ins Gericht kommt, wie Luther das sagt. Gottes Wort ist da, uns zu richten und aufzurichten, uns neue Kraft und Führung zu geben. Und wenn der Priester das nicht tut, der Pfarrer das nicht tut, dann die Gemeinde geht in die Irre. Und so ist es bei den Stämmen Israel. Dieses Problem, alles in diesem Problem sind gegenwärtig. Jedes nur für sich, weil Gottes Wort nicht klar und deutlich gepredigt. Sicher, es gibt solche Pfarrer, Gott sei Dank. Aber die sind sicherlich der Minderzahl. Und es gab zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden. Leib, Geist und Seele, ein biblische Einheit. Wer hat auch schwache Augen und ist erblindet? Und er ist blind zu die Wahrheit, genauso wie Eli. Isaac, nicht wahr? Isaacs Blindheit ist nicht nur physisch, sondern geistig und geistlich. Er bevorzieht Esau, der Primitivling, vor Jakob. Er geht total ihr Wege. Hier im Neuen Bund kann es genau umgekehrt sein, dieses Problem übersehen. Ich habe in meiner Gemeinde einen Mann, ein Blinder, der ging über die Felder zu mir, 6 Kilometer zu meiner Bibelstunde, weil er wollte Gottes Wort hören. Und er sagte einmal, als ich über eine blinde Heilung von Jesus gesprochen, er stand auf und sagte, Herr Pfarrer, ich will was dazu sagen. Er sagt, als ich jünger war, habe ich fleischlich sehen können, aber geistlich habe ich nicht gesehen, mein Herrn und Heiland. Jetzt bin ich blind geworden, aber ich bin dankbar, denn ich sehe meinen Herrn im Geist. Das Wort sehe, das werden Sie bei diesen Texten merken, ist die Ohrdeutung ein Prophet, der sehe. Was sieht er? Er sieht in Gottes Wirklichkeit. Denn Gott überfällt Propheten mit seiner Sinn und seiner Wirklichkeit. Nicht fleischlich sehen, sondern geistlich sehen im Sinne des Herrn. Durch das Wort. Diese Elis Augen hatten angefangen, schwach zu werden. Das ist ein Zeichen von geistlicher Schwachheit im Alten Bund, nicht im Neuen. So dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lamp Gottes war noch nicht verloschen und Samuel hat sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Das sind die Gebote. Die 10 Gebote in die Lade und das ist Gottes Gegenwart. Der eifende Gott, der eifert um seine Gesetz. Wie Jesus. Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Das Erste, was mein Konfirmanden auswendig lernen müsste. Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit sind nicht zu trennen. Und Paulus warnte uns am Ende der Tage von einem gesetzlosen Evangelium. Alles ist erlaubt. Ehebruch ist erlaubt. Abtreibung ist erlaubt, auch in kirchlichen Kreisen zum Teil. Und das ist verwerflich. Wer Gott liebt, wird seine Gebote halten. Und das bedeutet für uns in Fleisch die 10 Gebote. Im Geist kann niemand das halten. Jesus definierte uns alle als Pharisäer mit Ehebruch und Mord in unser Herzen, mit Begier und Hass. In die Welt, in der wir leben, sind wir alle in dieser Lage. Aber Jesus war ohne das und wir leben aus seiner Vergebung. Aber an die 10 Gebote in Fleisch müssen wir halten. Wer tut das? Der Mensch ist gut, hört man heute. Der Mensch, der Milliarden von Geschäften stehlt, der Mensch, der millionenfach Abtreibung macht, der Mensch in Ehebruch, wo das gilt nur als Seitensprung, und da kann der Frau zeigen, dass sie noch jung ist und der Mann, dass er noch vital ist. Was für eine verworfene Gesellschaft wir leben. Und Gott wird richten. Das kann ich euch versprechen. Er wird richten. Er wird kommen. Sind wir bereit? Also auf die Zeit, dass Gott das erduldet, was hat er mit Hitler getan? Er hat dieses Land in Schutt und Asche gelegt. Gott wird richten. Und wer redet von einem richtenden Gott heute? Sicher, Gott will viel Liebe, Gnade ausüben. Und Gott ist sehr geduldig. Aber nehmen wir ihn ernst, oder ist er nur die Püpplein in die Krippe, die süße, nette Jesulein? Und der Herr rief Samuel. Er antwortete, siehe, hier bin ich. Eine sehr interessante Aussage. Hier bin ich. Abraham hat das mehrmals gesagt, beides zu seinem Sohn und vor allem zu Gott. Das bedeutet, hier stehe ich bin hier. Luther hat das sehr genau im Ohren gehabt, kann ich euch sichern. Hier stehe ich kann nicht anders. Das ist genau. Das ist, ich bin hier, ich bin bereit. Was hast du vor? Gehorsam. Gott will Gehorsam. Gehorsam zu seinem Kreuz, zu seiner Liebe. Ein Leben aus Vergebung. Ein Leben in die Nachfolge, der gute Hirte, der vorangeht für uns. Nicht ein gesetzlicher Gott. Das musst du machen und das musst du machen und das musst du machen. Nein. Ein liebender Gott, der aber uns mehr liebt als wir uns selbst und deswegen kämpft um uns, dass er Herr unseres Lebens sein wird. Denn wir leben aus Vergeben und wir leben aus seiner Liebe. Und wir halten an die 10 Gebote im Fleisch, die bringen Ordnung. Ein Israeli hat gesagt, es war aber eben, wenn vor der UNO heute die 10 Gebote gebracht werden und das bekannt ist, dass das Volk Israel gegeben würde, niemand würde dafür wählen, weil das Volk Israel gegeben wurde. Und das, glaube ich, ist sehr richtig. Soweit sind wir als Welt. Siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Das bedeutet, ich stehe bereit. Hören wir diesen Ruf, denn das ist ein Ruf an uns. Er ruft jede von uns bei Namen. Wissen Sie, eine sehr wichtige Rolle spielen die ältere Generation. Wir haben mehrere ältere Leute hier, spielen eine ungeheuer wichtige Rolle. Wissen Sie, wer das christliche Glaube in Russland gerettet hat als Marxismus, Fortschritt. Es war die Omas und Opas, die über Jesus zu Enkel und Urenkel erzählt haben und in die Kinderbibel mit denen gelesen habe. Trotz der Zeitgeist und gegen der Zeitgeist. Und sie haben Kinder, die gerne im Ferien gehen, gerade in dieser Zeit, nicht wahr? Und manchmal haben sie die Enkelkinder dabei. Sie haben einen Auftrag Gottes. Mit und für die Kinder zu beten, die Kinder über Jesus zu erzählen, in die Kinderbibel zu lesen. Das ist ungeheuer wichtig. Ich habe ein Erlebnis gehabt bei der IVCG, die Internationalen Verein Christlicher Geschäftsleute in Hannover. Ein Mann saß neben mir und er sagt mir Folgendes, ich habe das in eine Erzählung gebracht. Er sagte, seine Großmutter hat ihn immer in ein Buch gelesen als Kind. Und er merkte, wenn sie zu der zweiten Teil dieses Buch kommt, sagt man der dritte Teil, weil es ist nur eine dritte Teil, sie fing an, über jemanden zu erzählen, wo ihr Augen glänzte und ihr Herz warm war. Und er hat gewusst, das Kind, das muss Gott sein. Das war Jesus. Und mit der Zeit, als er älter wurde und mehrere Pfarrer erlebt haben, die die Wahrheit der Bibel nivelliert haben und sagt, Jesus ist nur ein guter Mensch und solche Art von Sache, er verliert seine Glaube. Und er wurde gerufen zu ein Altersheim, zu Hannover, um Abschied von seiner Großmutter zu machen. Und er kam im Zimmer hinein. Die Großmutter ist gestorben, bevor er reinkam. Und er guckte sie an, er hatte erst große Angst, er hat seine Großmutter sehr lieb gehabt. Und er faltet ihre Hände und er fing an zu beten, das erste Mal seit Jahren. Und er ist junger Jesus geworden. Wegen dieser Großmutter, was sie in ihn hineingelegt habe. Hören wir auf Gottes Stimme? Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief aber abermals, Samuel! Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Immer das Gleiche. Die Bibel redet in die einfachste Sprache, nicht nur, weil das ein Kind ist. Jesus Sprache ist die einfachste, keine große Rhetorik. für die Hofprediger, einfach und direkt und tiefsinnig. Du hast mich gerufen, er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Abermals, aber Samuel hat den Herrn noch nicht erkannt und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Die Schwelle, er ist fromm inniglich, aber er kennt Gottes Stimme noch nicht. Er wird reifen. Wie viele Leute um uns her kennen Gottes Ruf an uns nicht? Der Ruf zum Leben, zur Führung, zu sein Reich. Die müssen das lernen. Viel Konfirmandenunterricht ist nicht mehr Konfirmandenunterricht im lutherischen und biblischen Sinne. Und deswegen sind wir da, Menschen zu helfen, dass sie lernen, Gottes Wort wahrzunehmen. Nicht die Stimmen unserer Zeit, die alle mögliche verwirrte Stimmen des Okkult und so weiter, sondern Gottes Wort. Es ist ein Lernprozess und die brauchen Lehrer. Die brauchen Leute, die helfen. Und jeder von euch hat diese Möglichkeit. Aber nicht mit die Tür im Haus fallen, sondern beten, warten auf die richtige Moment. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Ich glaube, Samuel fängt an, ja, ein bisschen, wie Samuel später erlebt hat. Er erlebte viel von dem Herrn. Wo er hingeschickt ist nach Bethlehem, ein neuer König einzusammeln, er weiß nicht, wer das ist. Und er schaute, der erste Eliab, der ist groß und stark wie Saul war, und er glaubte, als alter Mann und schwach wie ich auch, mit meinen Tennisellenbogen und so weiter, der muss der Starke sein. Und Gott sagt, er ist verworfen. Und er wartete, bis alle sieben vorbei sind. Warum sieben? Die Schöpfung. Und die achte, der Tag der Beschneidung, der Tag des Leidens, der Weg zu der Leidenskönig Jesus von Nazareth, du Sohn David. Und dieser kleine Knabe ist auf den Felde. Und der Herr sieht, was in Menschenherz ist. Und das sieht keiner von uns, keiner von uns in die Tiefe. Das bedeutet, geleitet werden von Gott bedeutet, uns sensibilisieren zu machen durch Gebet, sein Wort richtig zu verstehen, dass wir danach leben. Und das kann nur durch Gebet und durch Vertiefung in sein Wort, nicht durch irgendeine kluge Theologie oder was, dass wir lernen, Gottes Stimme wahrzunehmen. Samuel muss das lernen. Wir müssen das immer wieder lernen. Weil wir hören so viel in die Nachricht und wir hören so viel unsere eigene Stimme, was wir wollen. Unsere eigene Wege. Das geht uns sehr an, dieser Text. Denn wir alle sind Kinder im Glauben, alle von uns. Es gibt kein Profis unter uns. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Ja, er ist sehr überzeugt. Ich habe deine Stimme gehört. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Eli weiß um Gott, aber er tut nicht, was Gott will. Er erlaubt seine Kinder im übelsten Art und Weise blasphemisch zu benehmen, gotteslästerlich. Und wie viel gute Gefahren tun das auch heute? Wie viel von uns selbst? Aus reinen mitmenschlichen Gefühlen. Es gibt Grenzen. Die Grenze hat mit den Geboten zu tun, Gottes Wegweisung zum Leben, die 10 Geboten. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Aber hat Eli gehört? Denken Sie an die Zwiespalt. Eli hat weiß, dass das Gottes Stimme ist und Gott hat mit ihm gewarnt. Aber er weigert sich zu tun. Diese Widersprüche stehen in uns alle. Wir alle haben unsere Probleme, unsere Schwäche und wir alle haben unsere ungehorsame Seite. Und deswegen leben wir aus Vergebung. Johannes der Täufer fing an, Buße zu predigen. Jesus fing an, Buße zu predigen. Buße ist die erste von 95 Thesen. Wir leben aus Vergebung. Diese Last Christus zu übergeben. Er wartet nicht, dass wir Engel sind. Grobe Sünde müssen wir aufhören. Die kleinen Sünden nehmen immer andere Formen an. Wir sind keine Engel, wir sind Menschen. Ja, Engel habe ich nur einmal getroffen in Deutschland. Das war in Hessen natürlich, in der Mitte von Deutschland. Wer ist hier von Hessen, wo die Engel sind? Oh, da sind die Engel. Okay. Ja.
Ich grüßte die Leute wie immer. Das war eine Gemeinschaft. Ich sagte, Jaffin. Die alte Frau sagt, Engel. Und dann grüße ich den jungen Mann, kommt da rein, ein ganz starker. Ich sage, Jaffin, er hat meine Hand fast weggenommen. Ja, Jaffin, er sagt, der Engel. Der war ein sehr gewaltiger Engel. Eine lange Geschichte kurz zu machen, jeder zweite in dieser Gemeinschaft hieß Engel. Nicht nur das, sondern der Prediger hieß Engel. Ich habe gesagt, warum nur ein Engel? Warum nicht Michael, Raphael, Gabriel, Uriel oder Erzengel? Allgemeine Priestertum, ja, das war die richtige Antwort auf das, ja. Gott erwartet nicht, dass wir Engel sind. Es geht nicht um gesetzliches Tun. Wir leben aus Vergebung. Aber wir leben mit Grenze und diese Grenze sind seine Gebote. Und wir leben aus seiner Liebe. Sie hat viel geliebt, es wird viel vergeben. Das ist ein Anteil gesetzlicher Aussage. Aber nicht Gesetzlosigkeit. Und dann die vierte Mal. Warum viermal? Lesen Sie die Bibel genau. Weil vier bedeutet allumfassend. Ein allumfassender Auftrag. Priester, Richter, Prophet. Eine allumfassende Antwort auf die vierfachen Krise Israel. Die Krise der Priester, die Krise der Richter, der Königspriester, die Königskrise und die Privatkrise Hannah. Da kam der Herr und trat herzu und rief vorher, Samuel, Samuel. Vorher hat er nur Samuel gerufen, jetzt zweimal. Denn er hat gewusst, weil er weiß alles im Voraus, dass Samuel das nicht höre. Aber warum zweimal? Zweimal bedeutet immer in die Bibel Unterstreichung und Steigerung. Aber hier hat es auch eine besondere Bedeutung. Jetzt wirst du hören. Ich rede nicht zu dir und du glaubst, das ist jemand anders. Jetzt weißt du, mit wem du zu tun. Du hast mit dem lebendigen Gott zu tun. Das ist eine ernste Sache, mit dem lebendigen Gott zu tun, denn der lebendige Gott kann Gericht bringen. Warum ist es, dass die Menschen, die mit Gott zu tun haben, mit Gottes Boten, mit seinen Engeln, immer kommt, fürchte dich nicht. Das bedeutet, die haben Angst und Furcht. Weil Gott auch ein richtender Gott ist. Und das ist ernst zu nehmen. Und im Moment, wenn Gottes Furcht da ist, das bedeutet die Erkenntnis Gottes Herrschaft über mich. Diese Macht wird in Liebe verwandelt. Fürchte dich nicht. Der Weg zu Gottes Liebe geht über Gottes Furcht. Und wir haben kein Gottes Furcht mehr. Wir haben ihn so ein Püpplein in die Krippe gemacht. Nicht so der allmächtige Gott. Wissen Sie, wie diese Puppleine, die Krippe von großen Maler gemalt werden? Wir können viel von großen Maler lernen. Er steht da, als Weltenrichter. Durch die ganze Romanik und Gotik, er steht auf deinem Mutterschoß als Weltenrichter. Und in die tiefste Darstellung von Grunewald und vor allem von Giovanni Bellini, wir haben mit Kreuz zu tun. Bei Grunewald, auf sein Mutterschoß mit zerrissenen Windeln. Die dann sein Leintuch am Kreuz. Und die Engel gehen rauf und runter wie bei Jakob. Und die Mutter schaut Jesus an. Und das ist das Form ein Kreuz, die gerade aufgestellt wird. Geboren für uns zu sterben. Und der unvergleichliche Giovanni Bellini Dürre sagt, niemand malt besser als ihn. Das ist die Zeit von Leonardo und Raphael. Die unvergleichliche Giovanni Bellini malt ihn tot auf seinen Mutterschoß. Das ist die Umschlag mein nächstes Buch. Tod auf sein Mutterschoß, geboren für uns zu sterben. Das ist nicht die Püpplein in die Krippe, sondern der allmächtige Gott, der dein Weg zum Kreuz ging, für uns, gegen uns. Weil die Menschen sind gegen ihn, und die Jungen hauen ab, und Israel ist gegen ihn. Aber für uns, für die Menschen, die wissen gar nicht, was ihr eigener Heil ist, wie das heute ist. Jeder sucht seine eigene Wege, wie die Richterzeit, jeder Stamm, jeder Mensch. Und die wissen nicht mehr, wo ihr Heil zu finden. Oh, Herr Vater, mein Heil ist im Wald. Schau, die schönen Bäume. Jeden Sonntag gehe ich im Wald. Das ist, wo mein Gottesdienst ist. Und wissen Sie, was ich antworte? Ich brauche ein anderes Holz als Sie. Was für Holz, Herr Vater? Kreuzesholz, habe ich gesagt. Nicht der Wald. Warum stirbt der deutsche Wald? Weil es so ein Gürze gemacht worden ist. Gott erduldet kein Gürze.
Samuel, Samuel, und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört.
Das ist, was er will. Dieser Einsatz ist das Evangelium.
Rede, Herr Jesus, durch dein Kreuz, durch dein Wort, rede zu mir, denn ich höre auf dich. Nicht nur fleischlich, sondern geistlich. Das ist es. Das ist alles, was Gott haben will. Ist Gehorsam. Er hat alles selbst getan. Das wissen wir. Wir brauchen gar nichts hintun. Keine besondere Werke oder Geistesgabe. Es geht um sein Tun. Und er will nur das eine. Rede, denn dein Knecht hört. Dass wir hören auf sein Wort und dass wir leben danach. Und dass wir hören in die Tiefe auf sein Wort. Und dass wir danach leben. Das ist alles. Mehr nicht. So einfach und so schwer. Für uns schwere Brocken, nicht wahr? Und der Herr sprach zu Samuel, siehe. Sehen, Geist, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werde. An den Tag will ich über Eli kommen lassen, was sie gegen sein Haus geredet haben. Das hat er vorher gewarnt. Gott warnt, wo er richtet. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe es ihnen angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will. Und der Schuld willen, dass er wüsste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewährt hat. Das geht bei der Haus Ahab, genau das Gleiche. Haus, das Haus Israel. Pfingsten passiert in ein Haus, das neue Haus Israel. Man redet zuerst von das Haus Israel, das ist das Bund. Und dieses Haus wird erlöscht werden. Gerichtet, das ist Ernst. Gott ist Ernst. Gott ist Liebe, aber Gott ist Ernst.
Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass sie die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speiseopfer immer da. Kein Kritik gegen Opfer. Aber was ist der Sinn des Opfers? Die Opfersinn geht über die Anerkennung Gottes Herrschaft über alles, was lebt und regt, und die Annahme, die Gemeinschaft, die der Herr mir gegeben hat durch seine Werke. Und seine Söhne haben das verneint, Gottes Herrschaft, weil sie brechen in Gottes Reich hinein und nehmen, was Gott gehört und ihnen nicht gehört. Und sie verneinen, was Gott dieses Volk gegeben hat. Weil sie sprechen nicht recht in ihrem Sinne, in Gottes Sinne, sondern sie sind für sich da.
Das ist eine Frage an uns Geistliche vor allem. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türe auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtet sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Sehr natürlich. Furcht, wie wir im Dritten Reich hier erlebt haben, Furcht für Diktator, Furcht für die Vorgesetzte, Furcht, die Wahrheit zu sagen, dieses oder jenes. Aber Gott lernte uns, dieses Furcht zu überwinden. Da rief ihn Eli und sprach, Samuel, mein Sohn, denn wer wird sein Sohn, sein wahrer Nachfolger? Samuel, nicht seine Söhne. Er antwortet, siehe, hier bin ich. Immer das Gleiche, siehe, hier bin ich. Ich bin bereit. Er sprach, was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nicht, Gott tut dieses und das, wenn du mir etwas verschweigst von all den Worten, die er dir gesagt hat. Ein merkwürdiger Lage. Eli, der Verworfene ist, gibt Samuel die zentrale Rat, nicht zu schweigen, sondern Wahrheit zu sagen. Und Schindler, ein Playboy und Alkoholiker, hat mehr getan für mein Volk als alle Frommen in Deutschland zusammen. Bei dem Herrn ist gar nichts unmöglich. Und wir sollen lernen, die Geister zu prüfen. Es gibt eine naive Auffassung unter uns, wenn jemand fromm ist, alles, was er tut, ist fromm. Und wenn er übel ist, ist alles, was er tut, übel. Das ist Unsinn. Fromme Menschen versagen links und rechts. Ich kann sie etwas über Martin Luthers Versagen am Ende seines Lebens in Beziehung zu meinem Volk. Augustins Versagen in Bezug auf die Sekten. Die haben mit so einer Härte gegen denen das Christentum total gespaltet, dass Islam einen Siegeszug macht. Und die waren die größten, die zwei größten Theologen, die wir haben. Und es gibt unfromme Menschen, die Richtiges tun, wenn die Frommen versagen. Das ist wahr. Lassen wir die Wahrheit im Augen sehen. Ich habe ein Gebet über diese Thema Schindler. Bei Gott ist gar nichts unmöglich. Und lernen Sie nicht, die Menschen zu prüfen, sondern die Werke, die Zusammenhang zu prüfen. Große Geistliche können große Fehler. Denken Sie, Oettinger hat okkulte Gottesdienst gehalten. Wissen Sie das? Für den Toten. Spiritismus, wissen Sie das? Er war einer der größten Pietisten, wissen Sie das? Man hat gedacht, Jaffin hat das Gleiche getan. Wissen Sie, was passiert ist in Malmsheim, in meiner Gemeinde? Eine Lausbub schlich in die Sakristei, als das neu bearbeitet war, und hat die ganze Ordnung, wann die Glockenläute, geendet. Und plötzlich, zwei Tage später, 3 Uhr in die Früh, fingen an, die Glocken zu läuten. Und jeder hat gedacht, Jaffin ist okkult geworden. Er will einen Gottesdienst für die Geister halten, ja? Und den nächsten Tag, 12 Uhr abends, einer rief an, was feiern Sie Weihnachten jetzt, Herr Pfarrer? Und so ging's los. Prüfen Sie nicht die Menschen, sondern die Werke. Es gibt große Menschen, die sehr große Fehler machen, und es gibt Menschen, die alles anders als gut sind, die sehr heroische Werke in manchem Zusammenhang tun können. Gehen Sie nicht von der naiven Auffassung, der fromme Mensch ist immer fromm, Unsinn. Und der böse Mensch ist immer böse. Das ist eine schwarz-weiße Malerei, die überhaupt nicht mit einem Verständnis des Menschseins zu tun hat, auch nicht mit dem biblischen Verständnis. Dieser Zwiespalt geht durch alle. Verloren in uns selbst, gerettet in Christus. Das ist Jakob Israel. Das ist auch Abraham. Das geht durch jeder von uns. Und er lernte, der große Samuel lernt von einem Versager. Von Eli. Und er lernt das Richtige von einem Versager. Das reimt sich nicht zusammen mit dieser dummen Auffassung. Der fromme Mensch tut immer das Richtige und der Unfromme tut immer das Falsche. Hier tut das Unfromme das Richtige für den frommen Mensch, dass er lernt, richtig zu sein. So kann Gottes Wege sein. Nicht wahr? So ist es. Lassen wir realistisch sein. Die Bibel ist sehr realistisch. Da sagt der Samuel alles und verschwieg ihn nichts. Er hat gelernt zu reden, wann man reden muss. Denn Gottes Wort ist wie ein Schwert und Gott verlangt Offenheit und Ehrlichkeit. Das bedeutet nicht, wie manche Leute, ich habe eine Verwandte, der sagt zu mir, David, ich werde dich sagen, die Wahrheit über dich. Bist dumm und unmöglich. Ja, das ist nicht, was hier gemeint ist. Wir müssen reden aus Liebe, wir müssen reden zu der richtigen Zeit, aus Gebet, aber wir sind verpflichtet zur Wahrheit, aber Wahrheit aus der Liebe. Verletzende Wahrheit hat mit Jesu nichts zu tun, aber ein Liebestuerei, ohne die Wahrheit zu sagen, hat genauso wenig mit Jesus zu tun. Jesus ist Wahrheit und er ist Liebe, beides. Samuel aber wuchs heran. An welchen Text glauben Sie? Wer wuchs heran und wird stark und der Geist wäre? Ja, natürlich, eine Vordeutung hier. Natürlich, er ist nicht Jesus. Aber er wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten zur Erde fallen. Was er spricht, ist wahrhaftig, weil es von Gott kommt, von Gottes Wort. Und ganz Israel, von dann bis Beersheba, erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn. Er ist Priester, Prophet des Herrn zu sein. Das ganze Israel, das Israel, wo jeder für sich war, jeder verstand für sich, jetzt ist vereinigt. Und wir brauchen ja auch in Deutschland jemanden, der die Wahrheit sagt über unsere Lage, die gar nicht ernst ist. Im Vergleich mit vieles, was in Afrika, in Asien und so weiter passiert. Und wir brauchen ein Volk, der bereit ist zu hören und auch gehorsam zu sein. Das ist die politische Niveau. Wir brauchen aber viel tieferes, geistliche, die Gottes Wort von der Bibel her reden. Klar, ohne Abstriche. Deutsch sprechen nennt man das. Natürlich, ich kann nicht Deutsch sprechen, so das ist sehr schwierig mit meinem Deutsch. Es ist eine Katastrophe. Aber Sie verstehen mich, oder? Besser als was ich erlebt in der Schweiz. Wissen, haben wir Schweizer unter uns? Ja, schön. Ja, wissen Sie, was in Leutwil erlebt habe von einem guten Pfarrer? Er hat mich vorgestellt für die Gemeinde und ich habe kein Wort verstanden. Nein, 2 Wörter habe ich verstanden, David und Jaffin. Ja, ich habe ihm gesagt, wenn Sie mich verabschieden, bitte sprechen Sie Deutsch mit mir, dass ich verstehe, was Sie sagen über mich. Das hat er getan. Er versuchte das zu tun. Ich habe aber einen großen Fehler in der Schweiz gemacht. Wissen Sie, was ich gesagt habe? Dass der Maus, Harry, das ist mein neuestes Buch, Harry der Hausmaus, ich habe gesagt, ich glaube, ich weiß, wo manche die Löcher in ihr Käse stammen. Ja, die Schweizer waren nicht glücklich darüber, ja? Ja. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, das ganze Volk, erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn. Alles ist wieder vereinigt und das ist auch Richter sein. Und der Herr erschien ihn weiter zu Silo, denn der Herr offenbart sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Jetzt ist das Volk wieder vereinigt. Und Gott wird sein Volk vereinigen, nicht in Rom und nicht in Genf, sondern sein Volk wird im Himmelreich vereinigt sein. Die Menschen, welche aus aller Kirche und Gemeinden, welche ihn lieb haben und ihn gehören. Und das sollen wir auch lernen als Christen. Ich bin gegen fleischliche Ökumene und gegen Kirche im Fleisch. Ich bin nicht für Rom, sicherlich nicht, und genauso wenig für Genf. Aber ich bin für Kirche im Geist. Das bedeutet, in alle Konfessionen und alle Gemeinden und Gemeinschaften gibt Menschen, die Gottes Reich gehören. So hat Winfried Schäffbuch einmal gesagt, wir werden uns sehr überraschen, was wir da oben treffen. Wissen Sie, das ist nicht so einfach in schwäbischer Pietismus. Ich bin auch ein schwäbischer Pietist, ein jüdischer schwäbischer Pietist, ja. Sie merken an meiner Sprache, dass ich schwäbischer Pfarrer bin, das sicherlich, ja. Und da gibt im Schwabenland, haben wir Schwaben unter uns, bitte Hände zeigen, da wird ein großer Zahl, ja, ja, das habe ich erwartet. Es gibt im Schwabenland manche, die glauben, es wird nur Maultaschen und Spätzle da oben gegessen. Das glaube ich nicht, ja, das glaube ich nicht. Hier sehen wir die Krise und die Überwindung der Krise. Und die Überwindung der Krise kommt durch den Herrn. Und die Krise in Deutschland ist nicht eine wirtschaftliche, sondern eine geistliche Krise. Es ist ein gottloses Volk geworden, lassen wir die Sache bei Namen nennen. Und wenn Deutschland wieder in Ordnung wird, es kann nur durch eine Erneuerung im Sinne Jesu Christi. Und das bedeutet Buße tun. Und das ist hart. Buße ist ein harter Weg, aber es ist der Weg zur Freude. Das bedeutet, umzukehren zu Gottes Wort. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und wir hoffen und beten, dass viel in dieses Volk zu dieses Wort wieder gerufen werden. Und dass er uns wahre Geistliche schicken werden. Amen, wir beten. Wenn ich mich so klein denken könnte wie die Blumen, ich will es, Herr. Und wenn der Wind mich wach halten könnte zu deinem Wort, dann würde ich alle die Farben des Frühlings singen zu deinem Ruhm, Herr. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Er segne euren Leib, eure Seele, euren Ausgang und euren Eingang. Von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen und gute Nacht.